Schönen guten Abend, liebe KollegInnen. Herzlich willkommen aus Kiel. Sascha Gerdes und ich, Uli Mrowiec, begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu Derma at Home. Sie sehen, es ist Sommer. Wir sind ganz sommerlich gekleidet. Und heute macht auch unsere Heimatstadt Kiel ihrem Zusatznamen Sailing City alle Ehre. Denn gerade heute ist das Ocean Race Europe eröffnet worden. Und der Start ist in Kiel am Sonntag. Das ist eine große Fanmeile mit den ganzen Segeljachten, die damals schon bei der Vendée Globe, die dabei waren, können sich vielleicht noch erinnern, dabei waren, sind auch diese Yachten mit allerdings jetzt nicht Ein-Mann, sondern Vier-Mann-Teams und einem Reporter dabei. Und das ist eine tolle Atmosphäre wieder hier in Kiel. Aber Kiel ist natürlich nicht nur Segeln, sondern auch Dermatologie. Und deshalb sind wir heute hier und wir freuen uns nachher auf einen Vortrag von Professor Klaus-Detlef Klemke aus Karlsruhe, dem Direktor der dortigen Hautklinik, zu einem ganz wichtigen Thema, kutane Lymphome in der Praxis. Bevor wir das tun, wollen wir aber in guter alter Tradition die Derma-News mit Ihnen teilen. Und Sie wissen, Derma at Home ist eine Sendung für Sie, für die, die noch nicht dabei waren. Sie haben in Ihrem Zoom-Browser eine Chat-Funktion. Klicken Sie auf das Chat-Symbol. Melden Sie sich bitte mit Vor- und Zunamen an, damit wir Sie auch ansprechen können. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte in den Chat schreiben. Und Fragen, Kommentare und alles, was Sie wissen möchten, das sehen wir hier auf unserem iPad. Und Sascha Gerdes wird heute der Master der Fragerunde sein. Ja, und wenn Sie bei dem wichtigen Thema vielleicht noch ein bisschen späteren Nachhörbedarf haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast. Das ist ja ein Highlight von Derma at Home, wo Sie die ganzen interessanten Informationen zu den kutanen Lymphomen dann wenige Tage nach dieser Sendung schon im Podcast hören können. Ja, wir fangen einmal an mit den Derma-News. Ja, und da darf ich zunächst einmal starten mit einem interessanten Thema, nämlich atopische Dermatitis und Systemerkrankungen. Wir haben das ja ganz oft besprochen bei der Psoriasis, wir wissen bei der Hidradenitis suppurativa, na klar beim Lupus erythematodes, aber atopische Dermatitis. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen. Wir wissen, dass es doch viele Begleiterkrankungen gibt, also gesicherte Komorbidität und auch ein erhöhtes Risiko durch Komorbidität. Das ist schon mal ein Beginn für die Bezeichnung Systemerkrankung. Und wenn wir das uns ein bisschen anschauen, das ist ja unsere berühmte Kieler Torte, die ein bisschen ähnlich ist wie die der Psoriasis, dann sehen wir hier, dass neben den Hauptdomänen der Dermatitis, der Allergie, Rhinitis, Konjunktivitis, Asthma, die Sphäre der Begleiterkrankung doch relativ groß ist. Myokardinfarkt, aber auch Schlaganfall findet man gehäuft. Natürlich die mit der Allergie und der Atopie im Zusammenhang stehenden Erkrankungen wie die Urtikaria, aber auch Vitiligo, Alopecia, Areata, das ist alles bekannt. Und wie verhält sich das mit der Wahrnehmung auch in der wissenschaftlichen Literatur? Und da gab es eine ganz interessante Arbeit, nämlich zum kardiovaskulären Risiko, was ja hauptsächlich begründet ist durch eben Herzinfarkt und Schlaganfall. Und da gab es mehrere Studien, eine entsprechende Meta-Analyse dazu. Und Sie sehen, dass es das ja Daten, die gar nicht so alt sind. Die meisten aus diesem Jahr, eine Arbeit aus Südkorea aus dem Jahr 2023 mit großen Patientenzahlen. Und Sie sehen, das Risiko für Schlaganfall und für Herzinfarkt ist erhöht. Auch bei der atopischen Dermatitis, auch in einer Gruppe, die vermeintlich ja immer jünger ist als die zum Beispiel der Psoriasis-Patienten. Und das sollte uns auch jeden Fall dazu veranlassen, auch bei Menschen mit atopischer Dermatitis eine Anamnese hinsichtlich Begleiterkrankungen durchzuführen und entsprechend auch eine Risikokalkulation zu machen, ob die zum Beispiel im entsprechenden Fachdisziplin mit behandelt gehören. Sie wissen, Risiko Herzinfarkt und Schlaganfall wird maßgeblich auch beeinflusst durch Rauchen und Übergewicht. Und das sehen wir auch bei den Patienten mit atopischer Dermatitis zunehmend häufig. Hier ist einmal das in einer entsprechenden Analyse aufgeführt im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Das ist die Kurve unten, die so ein bisschen gestrichelt verläuft in Rot. Und die orange Kurve zeigt, dass das Risiko über die Jahre bei atopischen Dermatitis deutlich über dem Risiko von Nichterkrankten liegt und damit eben tatsächlich hier, das muss man sagen, atopische Dermatitis als Systemerkrankung angesehen werden muss im Jahr 2024. 25. Sascha, ich übergebe dir für die weitere News.
Ja, ganz herzlichen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen. Spannend, wir müssen bei der AD umdenken. Mal sehen, ob wir die Kurven wieder parallel kriegen mit der richtigen Behandlung. Mir ist was vor die Augen gefallen, nämlich ein Hinweis vom GBA zur Liposuktion bei Lipödem. Eine Erkrankung, mit der wir es ja auch hin und wieder zu tun haben, fast ja ausschließlich bei Frauen vorkommen, diese schmerzhafte, disproportionale, symmetrische Fettgewebsverteilungsstörung, vornehmlich eben auch an den Oberschenkeln zu finden. Und bisher war es ja so, dass Liposuktion nur in Ausnahmefällen und auch nur bei den höchsten Stadien eben auch therapiert werden konnte mit einer Liposuktion. Das hat der GBA jetzt geändert und die Liposuktion wird in allen Stadien des Lipödems zur Kassenleistung. Das hat beruht auf den Ergebnissen der Lip-Leg-Studie, die in Deutschland eben durchgeführt wurden, auch auf Betreiben des GBAs, weil man das eben wissen wollte, ob die Liposuktion eben den konservativen Therapieverfahren, vor allem den Entstauungstherapien, überlegen ist. Das fand ich ganz spannend, weil das sicherlich für viele Patientinnen vor allem eine richtige Therapiealternative sein wird. Die Vorgaben werden aber recht streng sein. Also erstmal muss die Diagnose fachärztlich bestätigt sein, entweder durch Dermatologen oder auch Kollegen, die eine Zusatzbezeichnung Phlebologie haben. Die dürfen dann sozusagen die richtige Diagnose stellen. Es muss dann auch ein mindestens 6-monatiger Therapieversuch mit einer Entstauungstherapie durchgeführt worden sein. Und auch das Gewicht der Patientin ist entscheidend. Es sollte eine stabile Gewichtsentwicklung in diesen 6 Monaten vorhanden sein. Und der BMI sollte oder darf nicht über 35 sein, weil sonst müsste sich zuerst eine Adipositas-Therapie anschließen. Voraussichtlich werden die Leistungen in den EBM im Januar 26 übernommen und dann wird man eben das zur Kassenleistung auch abrechnen können. So, wen das jetzt noch mehr interessiert und wer Interesse bekommen hat, was das Lipödem eigentlich ist, Krankheit oder Kosmetik oder was noch alles dahinter steckt, werden wir im November bei Derma at Home nämlich auch einen entsprechenden Themenblock haben und da wird die Dr. Yvonne Frambach aus Lübeck uns dazu berichten, deren täglich Brot eben auch das Lipödem ist. So, das waren die Derma News für heute. Lieber Uli, super. Ich überlasse dir die Einführung von unserem geschätzten Kollegen.
Ja, ist er schon. Professor Klaus Detlef Klemke aus Karlsruhe, hatte ich schon gesagt, der Direktor der dortigen Hautklinik. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal mit Lymphomen zu tun gehabt hat oder auch dem Derma-Update als Zuschauer und Zuhörer zugewandt ist, der wird Professor Klemke kennen. Das ist unser oder der Lymphom-Spezialist für die Haut. Und wir sind sehr froh, dass er zu diesem ja doch komplexen und immer wieder spannenden Thema zu uns sprechen wird, weil eben auch das Vergessen von diesen selteneren Entitäten ja auch ein bisschen dazugehört und eine Auffrischung immer wieder not tut. Auf den Kongressen hört man es mitunter, aber auch nicht so häufig. Deshalb, lieber Detlef, schön, dass du dabei bist und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Ja, lieber Uli, lieber Sascha, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, heute Abend über die Lymphome sprechen zu dürfen, während ich meine Interessenskonflikte schon mal anzeige. Es ist ja ein seltenes Thema, aber ich glaube, es ist für den klinisch tätigen Dermatologen ein wichtiges Thema, weil es eine häufige Differentialdiagnose ist. Deswegen möchte ich das Interesse wecken, immer mal wieder auch an ein Lymphom zu denken. Und die Komplexität der verschiedenen Diagnosen hattest du schon angesprochen. Ich habe zum Einstieg hier nochmal 3 Definitionen mitgebracht. Also wir haben zum einen das Pseudolymphom. Das ist also eine klare reaktive B- oder T-zellreiche Lymphoproliferation, die ein kutanes Lymphom klinisch und histologisch imitiert, aber komplett gutartig ist. Dann haben wir die lymphoproliferativen Erkrankungen. Da werde ich gleich noch etwas genauer drauf eingehen, die zu den kutanen Lymphomen gehören. Und wir haben die große Gruppe der primärkutanen Lymphome. Hier ist es wichtig, dass das Lymphom zum Zeitpunkt der Diagnosestellung auf das Hautorgan beschränkt ist. Und da unterscheiden wir im Moment 20 verschiedene Entitäten. Das ist ja für eine seltene Erkrankung relativ viel, aber ich werde Ihnen gleich zeigen, warum das wichtig ist. Eine Folie habe ich nochmal zu dem Pseudolymphom mitgebracht. Das wird eben auf der Basis von Klinik, Histopathologie und weiterer Diagnostik diagnostiziert. Histologisch unterscheiden wir eben zwischen T-Zell- und B-Zellreichen oder gemischtzelligen Pseudolymphomen. Und hier gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Ursachen, die man anamnestisch versucht zu eruieren, wenn man so ein Pseudolymphom vor sich hat. Infektionen, vor allem Borrelieninfektionen, sind da sicherlich vielen bekannt. Medikamente machen Pseudolymphome, Fremdkörper, wie vor allem bei Tätowierungsfarbstoffen. Nach subkutanen Impfungen entstehen Pseudolymphome, spezifische Immuntherapien können das machen, Insektenstiche oder auch, vielleicht nicht jedem bekannt, UV-Bestrahlung. Das sind Dinge, die man anamnestisch eigentlich immer ganz gut rausarbeiten kann. Die klingen häufig spontan wieder ab. Wir haben aber auch Verläufe, wo die Pseudolymphome über mehrere Jahre persistieren können. Die lymphoproliferativen Erkrankungen hatte ich schon angesprochen. Die sind jetzt herausgearbeitet in der aktuellen WHO-Klassifikation. Und das beruht darauf, dass das kutane Lymphome sind, die in Langzeitbeobachtung großer Patientenkollektive einen sehr gutartigen Verlauf gezeigt haben. Deswegen hat man praktisch den Begriff ein bisschen abgeschwächt, auch in der Kommunikation mit dem Patienten, der natürlich erstmal in Sorge ist, wenn er die Diagnose eines kutanen Lymphomes hört. Dann kann man dem Patienten eigentlich erklären, es ist eine lymphoproliferative Erkrankung, die in der Regel einen indolenten Verlauf hat und die werden so in der aktuellen Klassifikation jetzt klassifiziert. Primär kutane Lymphome, zunächst einmal wichtig zu wissen, die meisten zeigen einen indolenten Verlauf. Wir haben nur ungefähr 20%, die einen aggressiven Verlauf haben. Wir haben bislang nicht so viele gute Parameter, um das zu rauszuarbeiten bei einem Patienten, den wir neu diagnostizieren, ob der einen aggressiven Verlauf haben wird oder eher einen indolenten Verlauf. Gibt es vielleicht einen kleinen Fortschritt, da zeige ich Ihnen gleich noch eine Arbeit dazu. Und es zeigt sich, dass die Diagnosestellung ganz entscheidend ist wegen der Prognose und damit auch der Therapieauswahl. Müssen wir das genau festlegen. Und ich hatte angesprochen, wir kennen ja die Syphilis als großes Chamäleon der Dermatologie. Die Mycosis fungoides ist sicherlich das zweite große Chamäleon in der Dermatologie. Es kann letztendlich jede entzündliche Dermatose durch eine Mycosis fungoides imitiert werden. Und von daher brauchen wir immer den Zusammenspiel von Klinik, Histopathologie, Immunpathologie und auch molekularpathologischen Informationen, um dann zur genauen Diagnose zu kommen. Und jede Entität, die in der Klassifikation abgebildet ist, beschreibt nicht nur die Klinik, sondern es beschreibt auch den Verlauf und damit die Prognose des Lymphoms. Deswegen ist die Klassifikation ganz wichtig, dass der Patient eben in die richtige Schublade kommt und dann entsprechend richtig behandelt wird und auch nicht übertherapiert wird, wenn er ein indolentes Lymphom hat. Das illustriert hier vielleicht mal einen Patientenfall, den wir vor einigen Jahren zusammen mit unseren MKGlern in Karlsruhe gesehen haben. Diese 41-jährige Patientin stellte sich vor mit dieser lymphomartigen Läsion an der Unterseite der Zunge. In der Histologie sehen wir hier ein dichtes lymphozytäres Infiltrat, was überwiegend CD30 exprimiert. Wir haben das dann zusammen im Tumorboard besprochen und überlegt, was ist jetzt die Einordnung und wie therapieren wir die Patientin. Und es war eine CD30-positive Lymphoproliferation und wir haben uns für eine Watch-and-Wait-Strategie entschieden. Und Sie sehen hier den klinischen Verlauf nach 6 Wochen. Es kam zur spontanen Remission der Läsion an der Zunge und so konnte man der Patientin eben eine ausgedehnte Operation oder medikamentöse Tumortherapie eigentlich ersparen. Also das zeigt zum einen, dass wir eine Übertherapie vermeiden können, wenn wir eine richtige diagnostische Einordnung vornehmen. Am anderen Ende des Spektrums ist eine Erkrankung, die blastische plasmazytoide dendritische Zellneoplasie, die jetzt in der aktuellen Klassifikation nicht mehr zu den kutanen Lymphomen zählt. Das ist aber eine aggressive Haut- und Systemerkrankung, die jetzt als hämatologische Neoplasie eingestuft wird. Die Prognose ist sehr schlecht, wie Sie hier sehen. Das Gesamtüberleben beträgt nur 1 Jahr im Median. Und es ist aber für uns Dermatologen wichtig, weil die Patienten möglicherweise uns zuerst aufsuchen, weil die Erkrankung zeigt sich typischerweise an der Haut. Deswegen war es eben früher auch als Hautlymphom klassifiziert. Hauptzielorgan ist die Haut, deswegen ist es wichtig, diese seltene Erkrankung mal zu kennen. Sie manifestiert sich durch Plaques und Nodi, die uns klinisch sicherlich schon an ein Lymphom auch denken lassen. Es können auch generalisierte Patches auftreten. Und eine Variante zeigt sich durch hämatomartige Läsionen, die jetzt wahrscheinlich bei einem älteren Patienten, der vielleicht auch noch Markoman nimmt, nicht so ungewöhnlich sind. Und dann hat er hier auch am Gaumen diese hämatomartigen Läsionen, die, wenn man sie biopsiert, eben dann über die CD123-Expression diese seltene Erkrankung diagnostizieren. Und dann ist es wichtig, diese Patienten eben daran zu denken und dann an die Hämatologen eigentlich zu übergeben, die dann letztendlich die Therapie machen. Aber eine wichtige Blickdiagnose für uns Dermatologen. Die nächste Schwierigkeit, die uns sehr viel häufiger in der klinischen Praxis begegnet, ist die Abgrenzung einer frühen Mycosis fungoides von einer Ekzemerkrankung. Auch das Beispiel, was Sie hier sehen, ist ein Patient, den ich als junger Assistenzarzt in meiner Mannheimer Zeit kennengelernt hatte, der seit der frühen Kindheit unter juckenden Hautveränderungen litt, die immer als Neurodermitis eingestuft wurden. Und man sieht hier dieses bunte Bild, das wir hier haben, Plaques, Patches, er hat auch so ein bisschen eine Poikilodermie, er hat hier Hyperpigmentierung, Hypopigmentierung, Schuppung. Und hier konnten wir dann letztendlich eine Mycosis fungoides diagnostizieren. Und wann sollten Sie an die MF denken? Also das eine Kriterium ist, dass wir persistierende oder progredierende Patches und Plaques haben. Wenn nicht lichtexponierte Areale befallen sind, wie zum Beispiel in diesem Beispiel auch das Gesäß. Und wenn diese Läsionen sehr variabel sind in Form und Größe, auch das haben wir hier bei diesen Patienten, das geht von kleinen Papeln über großflächige, landkartenartige Plaques und eben die Poikilodermie, das sind alles Hinweise für eine frühe Mycosis fungoides. Und das ist auch, glaube ich, wichtig in der klinischen Praxis bei den Patienten, die wir eben als Ekzem möglicherweise einordnen, die dann therapieresistent sind, wo sich das klinische Bild wenig verändert, dass man sagt, ich denke doch vielleicht auch mal an einem MF-Differentialdiagnostisch, mache eine Histologie und sollte dann auch diesen Verdacht an einem MF dem Histopathologen, mit dem Sie zusammenarbeiten, unbedingt mitteilen, dass der auch dementsprechend die Probe untersucht. Und manchmal lässt sich das Ganze auch erst durchs Verlaufsbiopsien dann diagnostizieren, wenn man über verschiedene Zeiträume die Biopsien dann nimmt. Die Diagnostik, wenn wir jetzt ein Lymphom diagnostiziert haben, welche Diagnostik wird empfohlen? Das habe ich hier einmal zusammengefasst aus unserer aktuellen deutschen Leitlinie. Die Ganzkörperuntersuchung der Haut ist wichtig mit einer kompletten Palpation der hautnahen Lymphknoten, zervikal, axillär und inguinal. Dann brauchen wir für die Diagnostik eine große Hautbiopsie. Also eine Zweier- oder Dreierstanze ist wenig hilfreich. Also ich nehme in der Regel immer eine Sechserstanze, damit der Dermatopathologe ein bisschen mehr Material für die Beurteilung hat. Und über die Verlaufsbiopsien hatte ich schon gesprochen. Und dann müssen wir sozusagen eine klinisch-pathologische Korrelation machen. Idealerweise in den Kliniken sehen wir die Patienten sowohl klinisch als auch histologisch, aber in der Praxis schickt man ja in der Regel an eine Histopraxis. Deswegen ist eben wichtig, die klinische Verdachtsdiagnose mitzuteilen und vielleicht auch klinische Bilder dem Dermatopathologen zur Verfügung zu stellen. Das Labor ist hier aufgeführt zum Screening. Wenn wir ein kutanes T-Zell-Lymphom diagnostizieren, empfiehlt sich initial immer auch eine Durchflusszytometrie. Das haben wir früher nur bei der Erythrodermie gemacht. Man empfiehlt das jetzt für jedes neu diagnostizierte CTCL, um einen frühzeitigen Blutbefall bei den Patienten eben zu erkennen. Da brauchen Sie ein Labor, was eben in der Durchflusszytometrie auf den CD4-Zellen, den CD7 und auch den CD26-Verlust messen kann. Wir machen eine kleine Bildgebung mit Röntgen-Thorax-Lymphknotensonographie und in speziellen Fällen dann eben eine Ganzkörper-CT oder gegebenenfalls auch ein PET-CT. Und ganz besonders wichtig ist die Beachtung der Lymphknoten. Ich hatte ja schon gesagt, dass man das palpieren soll. Und wenn wir einen vergrößerten Lymphknoten haben, sollen wir den auch histologisch untersuchen. Weil das ist die aktuelle Arbeit zu einem prognostischen Index von unserer internationalen Hautlymphomgruppe. Da hat sich gezeigt bei fortgeschrittenen MF- und Caesari-Patienten, dass die Lymphknotenbeteiligung im Sinne eines N3-Befalls der wichtigste prognostische Marker für das Überleben der Patienten ist. Und diese Daten hat man erhoben über eine prospektive Datenbank. Und zwar ist das die ProClippi-Datenbank, die praktisch weltweit geöffnet ist. Es sind über 50 Zentren, die dort neu diagnostizierte Fälle einbringen. Die Datenerhebung läuft seit 2015 und wir bringen auch in Karlsruhe unsere neu diagnostizierten Patienten in diese Datenbank ein. Und die erlaubt es dann eben auch, große Kollektive auszuwerten. Und das ist jetzt hier eine ganz frisch online in Blatt angenommene Arbeit aus unserer Arbeitsgruppe mit, Sie sehen hier, 550 fortgeschrittenen MF- und Caesarea-Patienten, die auf Risikofaktoren untersucht wurden. Und das habe ich Ihnen hier mal eingekastelt. Also die vier wichtigen prognostischen Faktoren sind Alter über 60, erhöhte LDH, also auch beim kutanen T-Zell-Lymphom messen wir regelmäßig die LDH. Dann hatte ich schon angesprochen, der N3-Lymphknotenstatus und eine großzellige Transformation in der Histologie. Und je mehr Sie von diesen Risikofaktoren haben, das sehen Sie hier an der Kaplan-Meier-Kurve, das ist hier praktisch 0 bis 1 Risikofaktor, das ist die Niedrigrisikogruppe, die hat ein deutlich besseres Überleben als die Gruppe mit 3 oder 4 Risikofaktoren. Und wenn man mal das 5-Jahres-Überleben anguckt, man hat eigentlich immer so gelernt, dass so 50% der Patienten eben nach 5 Jahren nicht mehr am Leben sind. Sie sehen, in der Niedrigrisikogruppe sind wir hier so bei knapp 70%. Das ist also deutlich besser und das können wir jetzt genauer hieran differenzieren als mit den Stadien aus der Stadienklassifikation. Also das ist hier deutlich der Stadienklassifikation überleben und hilft, die Risikosituation unseres Patienten abzuschätzen. Jetzt haben wir den Patienten diagnostiziert und jetzt stehen wir vor der Frage, wie behandeln wir den Patienten? Und auch das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung für Kollegen, die jetzt nicht regelmäßig Hautlymphompatienten versorgen. Weil wir haben hier individuell sehr unterschiedliche Patienten, sowohl was die Entitäten angeht, aber wir haben auch innerhalb einer Hautlymphomentität sehr unterschiedliche Verläufe. Und das ist häufig eben im Vorfeld gar nicht so rauszuarbeiten, welchen Verlauf ein Patient nimmt, weswegen eine regelmäßige Nachsorge, Nachkontrolle in der Sprechstunde erforderlich ist. Zur Behandlung der kutanen Lymphome orientieren wir uns an den Leitlinien. Wir haben zum einen unsere deutsche Leitlinie, die jetzt demnächst zur Überarbeitung ansteht. Die ist auf dem Stand von 2022. In unserer EORTC-Gruppe haben wir die Therapieempfehlung 23 aktualisiert, veröffentlicht für die MF und das Caesarea-Syndrom. Und hier nochmal auch aus dieser Datenbank Proclipi, die ich angesprochen habe, eine Auswertung jetzt zur frühen MF, wie das eigentlich behandelt wird. Und das zeigt hier nochmal, dass die hautgerichteten Therapien, sowohl topische Steroide als auch Phototherapien, sehr gut bei unseren Lymphompatienten funktionieren. Sie sehen, 73% sprechen auf die hautgerichtete Therapie an. Und das waren also auch fast 400 neu diagnostizierte frühe MF-Patienten. Hier einmal die Tabelle unserer Leitlinie, was wir an Therapien zur Verfügung haben. Und hier möchte ich einmal die Systemtherapeutika hervorheben, die wir zur Verfügung haben. Das ist einmal das Bexarotin, das Mogamulizumab, CCR4-Antikörper und Brentuximab, Vedotin, der CD30-Antikörper. Die sind alle erst in der zweiten Linie zugelassen. Die sind also keine First-Line-Therapien. Und die einzige Systemtherapie, die First-Line zugelassen ist, ist das Interferon Alpha, was uns aber nicht mehr zur Verfügung steht. Wir haben nur noch die pegylierte Form, die nicht für das CTCL zugelassen ist. Das ist eine gewisse Problematik, mit der wir es in der Praxis zu tun haben. Also das heißt, wir haben eigentlich keine zugelassene systemische Erstlinientherapie für das kutane T-Zell-Lymphom in Deutschland. Eine kurze Übersicht nochmal zur Phototherapie. Das ist also für mich immer noch die wichtigste Therapie für die MF-Patienten. Hier funktionieren PUVA und UVB 311 beide sehr gut. Sie sind Therapien der ersten Wahl. Die PUVA zeigt länger anhaltende Ansprechraten als die UVB 311-Therapie. Eine Bade-PUVA sind wir eher zurückhaltend, weil wir den Kopf ja nicht mitbehandeln können. Da haben wir höhere Rezidivraten. Es gibt auch Diskussionen wegen der Phototherapie, ob die MF-Patienten ein höheres Hautkrebsrisiko haben. Da ist die Datenlage eigentlich, muss man sagen, unklar. Und man kann die Phototherapie auch gut kombinieren mit anderen Systemtherapien und auch in der Haltungstherapie einsetzen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung aus unserer europäischen Leitlinie. Bei den fortgeschrittenen Lymphomen gibt es besondere Herausforderungen, die, ich denke, ein interdisziplinäres Team erforderlich machen. Und hier haben wir uns vor 2,5 Jahren zusammen mit Sebastian Teurich, das ist ein Oberarzt aus der LMU in der Hämatologie dort tätig, der sich sehr auch für Hautlymphome interessiert. Und wir beide haben praktisch jetzt vor 2,5 Jahren begonnen, einmal monatlich ein interdisziplinäres Online-Tumorboard für kutane Lymphome einmal im Monat montags anzubieten. Und wenn Sie dort komplexe Fälle haben, die eine interdisziplinäre Fragestellung haben, auch mit der Frage zum Beispiel, ist eine Knochenmarkstransplantation indiziert, kann man die gerne über mein Sekretariat anmelden. Und das ist zum einen natürlich eine große Hilfe für die betreuenden Kollegen, aber auch für uns, die wir das Board betreuen, hat das auch immer einen Lerneffekt bei diesen seltenen Erkrankungen. Interessante Daten zum Bexaroten habe ich Ihnen noch mitgebracht. Die Substanz haben wir ja schon lange im klinischen Alltag im Einsatz. Und hier hingen die Japaner hinterher. Da wurde es viel später zugelassen. Deswegen gibt es aktuelle Post-Marketing-Daten. Und das deckt sich eigentlich mit unseren Erfahrungen. Wir haben so knapp 50% Ansprechrate bei behandelten MF-Patienten. Hier waren es 139. Und das wesentliche Ergebnis dieser Studie für mich ist eigentlich die Dosis. Und zwar die zugelassene Dosis sind ja 300 Milligramm pro Quadratmeter. Hier war die Ansprechrate bei 61%. Wenn eine niedrigere Dosis initial gewährt wurde, war das Ansprechen deutlich niedriger, nur bei 22%. Und wir haben ja aufgrund der Nebenwirkungen eigentlich einen Algorithmus, dass wir gerne mit 150 Milligramm anfangen. Das sollte man, glaube ich, überdenken und sollte anstreben, bei den Patienten direkt mit 300 Milligramm pro Quadratmeter anzufangen. Man muss in den ersten Therapiewochen wöchentlich die Blutfette kontrollieren, um das Nebenwirkungsmanagement effektiv zu gestalten. Zweites Ergebnis der Studie, die haben hier auch nochmal die Gruppe rausgegriffen von adipösen Patienten mit einem BMI über 23. Da hat die Substanz genauso gut gewirkt und hat auch keine stärkere Nebenwirkung gehabt. Noch eine weitere Studie habe ich Ihnen mitgebracht bezüglich der Retinoide. Das Bexaroten ist ja fürs kutane T-Zell-Lymphom zugelassen und wurde hier einmal verglichen mit der Behandlung von CTCL-Patienten mit Azitretin. Und Sie sehen die Ansprechraten auch in dieser Studie 45-77%. Und hier wurde gemessen, das ist jetzt ein guter Parameter, Time to Next Treatment. Das heißt, wann musste die Therapie gewechselt werden als Ausdruck für die Effektivität. Sie sehen, die Spannbreite für die oralen Retinoide nach den Studien ist 5-22 Monate. Und hier wurden einmal retrospektiv CTCL-Patienten ausgewertet, die zum einen mit Bexaroten behandelt wurden, das waren 42. Hier war die Time to Next Treatment 9,8 Monate und bei fast 40% musste umgestellt werden wegen Nebenwirkungen. Beim Azitretin haben wir eine Time to Next Treatment von 14 Monaten, was kein signifikanter Unterschied ist, also gleich gutes Ansprechen, aber bei viel besserer Verträglichkeit. Hier war nur 15% Umstellung erforderlich bei Azitretin. Also das ist eine Überlegung, die man auch im klinischen Alltag anstellen sollte, die Patienten mit Azitretin statt Bexaroten zu behandeln, weil wir hier eine bessere Wirksamkeit bei weniger Nebenwirkungen haben. Ein Stichwort noch, ich hatte Ihnen gesagt, Interferon ist nur noch pegyliert verfügbar. Hier gibt es inzwischen auch zwei große retrospektive Studien. Hier habe ich nur einmal die Quintessenz eigentlich zusammengefasst. Es ist eine effektive Behandlungsoption für das kutane T-Zell-Lymphom mit einem tolerablen Risikoprofil. Idealerweise sollte man die Dosis von 180 Mikrogramm pro Woche wählen. Da haben wir die höchsten Ansprechraten. Und wir haben aber das Problem mit der Off-Label-Situation. Deswegen sollte man vor der Verordnung immer eine Kostenzusage durch die Krankenkasse einholen. Und wir haben also eine ganze Reihe von Patienten jetzt schon mit dem pegylierten Interferon behandelt. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und ich denke, das Interferon ist ein wirklich wichtiges Medikament in der Therapie des kutanen T-Zell-Lymphoms. Ein Stichwort zur Immuntherapie habe ich Ihnen noch mitgebracht. Und zwar gibt es hier eine große Studie vom Sézary-Syndrom. Das sind also fast 300 Patienten. Das ist also das größte Kollektiv, was hier aus allen französischen und den Schweizer Zentren ausgewählt wurde, über einen Zeitraum von 20 Jahren. Sie sehen, die Nachbeobachtung ist mit 58 Monaten sehr lang. Und es wurden verschiedene Erstlinientherapien wie MTX, extrakorporale Photopherese, Retinoide und Interferon-Alpha angewendet. Das Gesamtüberleben dieser fast 300 Patienten betrug 56 Monate. Über 50 oder knapp 50% haben nach 5 Jahren noch gelebt und 16% nach 10 Jahren. Und eine relevante Anzahl, 185 Patienten, sind verstorben. Davon ein Großteil aufgrund einer Progression. Und die zweite wichtige Ursache ist die Infektion. Wir haben ja immer das Problem der Immunsuppression bei unseren Patienten mit kutanen T-Zell-Lymphom. Und bei 2 Patienten hat die allogene Knochenmarkstransplantation zum Versterben der Patienten geführt. Das Interessante an dieser Studie ist jetzt aber der Vergleich wieder mit dem Time to Next Treatment und bezogen auch auf das Gesamtüberleben, wie die verschiedenen Therapien wirken. Und das bestätigt eigentlich nochmal unsere Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass wir immunmodulatorisch das kutane T-Zell-Lymphom behandeln sollten. Und Mogamulizumab, der CCR4-Antikörper, zeigte hier ein Gesamtüberleben von 92 Monaten im Vergleich zu allen Patienten, die kein Mogamulizumab bekommen hatten, die nur 55 Monate Gesamtüberleben zeigten. Immunmodulatorisch wirkt auch die ECP, auch hier ein deutlich besseres Overall Survival für die ECP-behandelten Patienten versus Patienten ohne ECP. Ähnliche Daten auch fürs Interferon Alpha. Und das zeigt hier nochmal sehr eindrücklich, dass eine therapeutische Immunmodulation bei Sézary-Patienten mit einer verlängerten Time-to-Next-Treatment verbunden ist. Das gilt hier auch für die allogene Stammzelltransplantation und ein verlängertes Gesamtüberleben für die Substanzen aufweist. Und die Chemotherapie spielt wirklich nur eine untergeordnete Rolle in der Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms. Abschließend habe ich noch ein Phänomen Ihnen mitgebracht, was ich auch wichtig finde für die klinische Praxis. Und zwar Mogamulizumab wird jetzt zunehmend eingesetzt. Und dieses Medikament macht einen Mogamulizumab-assoziierten Rash, den sogenannten MAR. Das betrifft 1/4 der MOGA-behandelten Patienten, die kriegen diesen Hautausschlag. Und bei 7% der Patienten musste auch wegen des MARs die Therapie abgebrochen werden. Das ist klinisch sehr variabel und die Herausforderung besteht darin, das von einem Progress des kutanen T-Zell-Lymphoms abzugrenzen. Und das kann ganz unterschiedliche klinische Ausprägungen haben. Das kann eine follikulotrope MF-Erscheinung machen, das kann Papeln und Plaques machen, das kann photoakzentuierte Dermatitiden machen in UV-assoziierten Arealen und es kann mobiliformen oder erythroderme Dermatitiden machen. Das kann sehr schnell auftreten, nach 15 Tagen Therapie bis zu 3,8 Jahren Therapie. Wir haben bei uns aktuell in Karlsruhe auch gerade eine Patientin, wo wir auch überlegten, die ist unter Mogamulizumab, ob sie einen Rash hat, aber die hat auch eben keinen Progress, sondern einen Rash. Und das ist eben ganz wichtig abzugrenzen. Und das müssen Sie abgrenzen mit einer Biopsie, mit Klonalitätsanalyse. Das heißt, wenn Sie einen Patienten mit Mogamulizumab behandeln und die Haut verschlechtert sich, brauchen wir eine Biopsie. Und beim Rash haben wir eben eine Prädominanz CD8-positiver T-Zellen und die CD4-CD8-Ratio sinkt und wir sehen keinen CD7-Verlust. Und ideal ist natürlich die Quantifizierung der Klonalität, um das ganz genau rauszuarbeiten. Behandeln tut man das in der Regel mit topischen Steroiden, gelegentlich auch vielleicht kurzzeitig systemische Steroide, Antihistaminika oder manchmal muss man auch eine Mogamulizumab-Therapiepause einlegen. Hier sehen Sie mal klinische Beispiele, das haben die Kollegen vom UKE mal zusammengestellt aus der Gruppe von Nina Bogen. Das sind also alles Patienten, Sie sehen ja hier, das sieht aus wie ein Sézary-Syndrom, das sieht auch wie ein kutanes T-Zell-Lymphom aus, hier diese follikulotrope Variante, das ist alles MAR und kein CTCL-Progress. Und das Schöne ist, wenn Sie das haben, was Sie dem Patienten sagen können, der MAR spricht für ein besseres Therapieansprechen. Sie sehen hier Studiendaten, Time to Next Treatment unter der Mogamulizumab-Therapie, Patienten mit MAR 1650 Tage, ohne MAR 215 Tage. Massiver, signifikanter Unterschied. Und auch die Zeit bis zu einem Progress war ähnlich lang. Das ist hier genau die gleiche Zahl. Das verwirrt immer, aber es ist eine andere Auswertung. Und Sie sehen also, der Progress kommt deutlich später und die Time to Next Treatment ist auch viel länger. Und die meisten MARs, die wir haben, sind eigentlich mild und moderat und gut zu handeln mit einer topischen Therapie. Abschließend möchte ich Ihnen nochmal mit auf den Weg geben, mein Fazit für Klinik und Praxis. Ich glaube, ich habe Ihnen nochmal vermittelt, dass die kutanen Lymphome biologisch und klinisch ganz anders sind als nodale Lymphome. Die meisten haben eine gute Prognose. Die genaue diagnostische Einordnung ist entscheidend für die Prognose und Therapie. Da bietet es sicherlich an, dass man mit einem spezialisierten Zentrum in einem interdisziplinären Team zusammenarbeitet, um mit klinisch-pathologischer Korrelation die Diagnose rauszuarbeiten. Die meisten Patienten können hautgerichtet behandelt werden. Das ist die Therapie der ersten Wahl. Wir haben aber auch bei den kutanen Lymphomen inzwischen zielgerichtete Therapien durch eben therapeutische Antikörper, die dann auch ein längeres Anhalten zeigen können. Mit einem Gruß von meinem Karlsruher Hautklinik-Team bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt, mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Überblick, für ein Thema, was manche vielleicht immer so ein bisschen abschreckt, weil man eben nicht so häufig was darüber hört. Deswegen war das ganz toll, dass wir wieder eine gute Übersicht bekommen haben. Jetzt ist wieder Ihre Zeit gekommen an den Bildschirm zu Hause. Sie können Ihre Fragen gern stellen hier im Chat und wir werden sie weiterleiten. Ich kann ja gleich mal anfangen. Ich fand das interdisziplinäre Board ja sehr spannend, was du dort anbietest mit dem Kollegen aus München zusammen. Das habe ich richtig verstanden, das ist für jeder Mann und jede Frau offen. Wenn die einen Fall haben, den sie mit euch beraten wollen, können die sich über dein Sekretariat anmelden. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist absolut korrekt. Also wir haben also Teilnehmer aus Deutschland überwiegend, aber auch aus Österreich haben wir Teilnehmer. Und da kann jeder, der eine interdisziplinäre Lymphompatienten besprechen möchte, sich ganz unkompliziert anmelden. Da gibt es ein kleines Formular, wo man die Patientendaten einträgt. Und es gibt für jeden Patienten auch dann einen Protokollbeschluss, den man in den Arztbrief integrieren kann. Und das wird wirklich gerne genutzt. Und es kommen eben auch kleinere Hautabteilungen, die dann die Gelegenheit haben, das einfach mal mit Experten zu diskutieren. Und es ist wirklich ja, sehr nützlich und hilfreich und sind alle herzlich eingeladen.
Ja, das ist wirklich ein richtig tolles Angebot. Das finde ich grandios. Vielen Dank für diese Information. Uli, du hast eben gezuckt. Du hast auch schon eine Frage.
Ja, ich habe einmal eine Frage. Und zwar bezieht sich die auf diesen Vergleich Bexarotin-Acitretin. Denn das ist ja durchaus so, dass mit Bexarotin wir relativ wenig Erfahrung haben, mit Acitretin dagegen doch deutlich mehr. Was ist die von euch empfohlene Dosierung von Acitretin bei der Behandlung vom CTCL?
Also da behandeln wir in der Regel so in der Dosis, ich sag mal zwischen 15 und 25 Milligramm. Das ist das, was wir da einsetzen beim Acitretin, weil das von der Verträglichkeit gut ist und das ist auch von der Wirksamkeit her, funktioniert das gut.
Ja, also das ist eine Dosis, da hätte ich jetzt gedacht, die wäre höher. Tatsächlich. Und das, wie du richtig gesagt hast, ist ja eine Dosis, von der wir wissen, dass sie sehr gut verträglich ist, was man bei Bexarotin, zumindest die Erfahrung der wenigen Patienten, die ich gesehen habe, nicht unbedingt hatte. Also glaube ich, ist Acitretin ja auch den Daten nach, die du vorgestellt hast, von der Wirksamkeit, Prognose absolut gleichwertig zu Bexarotin. Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
Nein, da wollte ich einfach darauf aufmerksam machen. Die Wirksamkeit ist genauso gut wie Bexarotin, aber man muss wissen, es spricht nur ungefähr 50% der Patienten an. Aber die Verträglichkeit ist beim Acitretin eben besser. Und wir brauchen natürlich auch die Co-Medikation nicht. Wir geben ja Bexarotin immer zusammen mit einem Fettsenker, in der Regel einem Phenofibrat oder Omega-3-Fettsäuren und dem L-Tyroxin. Und das Acitretin geben wir ja alleine und machen dann entsprechend die Laborkontrollen. Mhm.
Herr oder Frau Koch hakt da gleich sofort nach im Chat, nämlich möchte gerne wissen, wie ist denn das mit der Zulassung für Acitretin? Kann man das einfach so aufschreiben?
Ja, das ist natürlich off-label. Ne? Also da muss man, Antrag, das ist so ein bisschen hinderlich sozusagen. Also da muss man auch den Weg über eine Kostenzusage der Krankenkasse gehen. Und ich sage mal, ich habe relativ viel Bexarotin-Erfahrung und weil das ist natürlich das zugelassene Medikament, was wir gerne einsetzen. Und da muss ich sagen, es ist sehr variabel. Also ich habe im Moment gerade zwei Patienten, die wir ohne Probleme mit 300 Milligramm pro Quadratmeter behandeln, die mit den Fettwerten und auch mit den Schilddrüsenwerten jetzt gut zurechtkommen und das gut vertragen. Und es gibt auch Patienten, die gehen natürlich durch die Decke, wo man es letztendlich gar nicht gut geben kann in der sinnvollen Dosis von 300 Milligramm. Also das, glaube ich, muss man auch gegeneinander abwägen. Aber das sehen wir beim Bexarotin natürlich sehr schnell, ob der Patient das verträgt oder nicht verträgt. Das sieht man eigentlich so innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen. Und dann kann man natürlich auch vielleicht parallel schon den Antrag fürs Acitretin stellen und könnte dann unkompliziert umsteigen, wenn der Patient es nicht verträgt.
Das heißt, den ersten Monitoring-Ansatz nach Einsatz von Bexarotene machst du nach 4 Wochen, 2 Wochen? Nach einer Woche.
Eine Woche. Also die ersten 4 Wochen kommen die jede Woche zu Ludenau.
Okay, das ist auch nochmal.
Weil das geht recht schnell mit den Triglyceriden und mit den Schilddrüsenwerten und da muss man halt schnell gegensteuern und deswegen, das ist die ersten 4 Wochen wöchentlich.
Super.
Sehr gut. So, jetzt kommen ein paar Fragen hier rein. Das Thema ist doch für viele sehr interessant. Und zwar möchte Kollege Treidel aus Hannover wissen, zur Diagnostik, wie ist der Stellenwert oder die Bestimmung von DUSP22-Mutationen und ist das überhaupt relevant für die Klinik und sollte man das regelhaft bestimmen?
Also DUSP22-Mutation ist im Moment ein rein experimenteller Ansatz. Also das spielt in der klinischen Praxis für die Diagnosestellung eigentlich keine Rolle. Also es gibt Paper dazu, aber das ist kein etabliertes diagnostisches Tool. Mhm.
Sehr gut. Dann noch eine Frage zu den Tumorboards. Oder bietet nur ihr das an oder gibt es mehrere Kliniken, die diese Tumorboards für Lymphome anbieten? Weißt du das?
Also mir ist kein anderes Board für kutane Lymphome bekannt.
Also wenn, dann im Internet nach Karlsruhe gucken, der Hautklinik.
Und genau, also einfach auf die Homepage der Hautklinik Karlsruhe gehen, eine E-Mail schreiben an mein Sekretariat und dann kriegt man den Link und die Maske, die auszufüllen ist. Mhm.
Sehr gut. Dann möchte Herr oder Frau Kütemann noch wissen zur Parapsoriasis en plaque. Wie sieht es da aus mit den Übergängen? Wie häufig ist das? Wie oft sollte man in welchen Abständen die Patienten vielleicht biopsieren oder klinisch kontrollieren? Was ist da deine Empfehlung?
Ja, also ich finde den Begriff der Parapsoriasis, da könnten wir jetzt noch eine Stunde dranhängen. Da habe ich mich auch, als ich angefangen habe in der Dermatologie, sehr intensiv mit beschäftigt im Labor bei Professor Offernus, Abgrenzung Parapsoriasis MF. Also ich denke, vom klinischen Bild her ist die Parapsoriasis schon besonders. Also sie hat diese typischen zigarettenpapierartige Fältelung. Man hat das so an den Flanken, streifenförmig als Grand Plaque oder als Petit Plaque. Das ist eigentlich wirklich ein charakteristisches klinisches Bild. Aber man muss eigentlich sagen, die Lehrmeinung geht eigentlich in die Richtung, wie die Diskussion mit Ackermann schon in den 90er Jahren gab es da so Paper mit Günter Burg, dass man eigentlich sagt, die Parapsoriasis ist eigentlich eine frühe MF und eben im PET-Stadium. Und klinisch ist es aber so, dass da letztendlich in der Regel nicht viel passiert. Also die Patienten haben nach meiner Erfahrung kaum Symptome. Die haben die Flecken, die sie entweder stören oder nicht stören und die kriegt man eigentlich ganz gut weg mit Phototherapie. Wenn man aufhört, kommen sie in der Regel wieder. Und Verlaufsbiopsien würde ich machen, wenn das klinische Bild sich verändert. Oder wenn man eben doch eine deutliche Therapieresistenz hat, dann würde ich auch eine Biopsie machen. Aber das klinische Bild der Parapsoriasis, also ich verwende den Begriff auch, aber letztendlich muss man sagen, gerade Grand Plaque ist eigentlich eine MF im PET-Stadium.
Sehr gut, dann passt auch die nächste Frage hervorragend von Herrn oder Frau Schratter, denn da geht es um frühe MF-Patienten, also vielleicht dieselbe Gruppe von Patienten. Und zwar, wenn die Durchuntersuchung primär unauffällig war und auch eine Durchflusszytometrie gemacht wurde und ein initiales Staging mit Röntgentorax und Sonographie, wie oft soll das wiederholt werden? Ist das auch nach gleichem Muster, wenn die Klinik sich verändert, dann wiederholen? Oder empfiehlst du da festgelegte Zeiträume? Staging und durch.
Nein, da empfehle ich keine Zeiträume, das würde ich rein nach der Klinik machen. Also es ist initial gut, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, dass man dann eben auch, wenn sich das klinische Bild verändert, einen Ausgangspunkt hat. Und das würde ich rein klinisch nachsorgen. Also die Patienten mit früher MF, die, wenn das begrenzt ist, behandle ich die topisch mit Steroiden oder auch mal mit Clomethingel oder auch einer Low-Dose-Radiatio, 2x4 Gray, geht auch sehr gut. Und dann am Anfang bestelle ich die so alle halbe Jahr bei mir ein. Und wenn das alles stabil ist, kann man das auch verlängern, dass man sagt, alle 12 Monate sieht man die Patienten. Und da würde ich keine Bildgebung machen. Wenn der natürlich dann deutliche Plaques kriegt oder Tumorknoten, dann würde ich wahrscheinlich sogar auch ein CT machen. Aber ein festes Schema ist da in der Regel nicht notwendig.
Sehr gut. Stellen Sie gerne weiter Ihre Fragen im Internet, wenn Sie welche haben. Ich würde da gerne, wenn ich darf, eine Frage stellen zur UV-Therapie. Da hattest du ja auch gesagt, PUVA und UVB sind gerade bei diesen frühen MF-Formen ja immer noch super wirksam. PUVA hat ein bisschen nachhaltigeren Effekt. Kann man das ausgleichen, indem man dann UVB-Therapien öfter wiederholt? Oder ist da im langfristigen Verlauf auch ein Unterschied zu sehen?
Also die Ansprechrate ist wirklich gleich. Aber wir wissen eigentlich durch, das sind leider alles retrospektive Studien, also wäre schön, da mal eine prospektive Studie zu machen. Aber wir wissen, dass nach PUVA das rezidivfreie Intervall also signifikant länger ist. Also das ist 2-3 Mal so lang. Das heißt, dass der Patient einfach Ruhe hat. Und mit UVB 311 kann ich natürlich öfters dann auch reingehen. Aber es ist für den Patienten natürlich immer ein Aufwand, wenn er 3-mal oder 4-mal in der Woche in die Praxis oder Klinik kommen muss für die Lichttherapie.
Sehr gut. So, und Herr Koch fragt noch, der kennt noch die Dermopan-Bestrahlung und fragt, Radiatio an sich war ja früher mal hilfreich in geringer Dosis. Gibt es dafür noch irgendwelche Empfehlungen?
Also Radiotherapie, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Also wir hatten das, glaube ich, nicht so wirklich in Deutschland auf dem Schirm. Also die ersten 10, 15 Jahre, wo ich mich mit den kutanen Lymphomen beschäftigt habe, hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Und das gilt sowohl für die lokale Bestrahlung. Das fing eigentlich an mit einer Arbeit von den Holländern aus 2006 oder 2007. Die haben publiziert 2x4 Gray. Und das heißt, der Patient wird 2x bestrahlt und die Läsion, die bestrahlt ist, ist eigentlich weg und kommt auch nicht wieder in den meisten Fällen mit ganz geringem Aufwand. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Ganzhautbestrahlung. Da gibt es inzwischen auch sehr gute Daten, dass man sagt, 12 Gray oder sogar vielleicht nur 8 Gray. Das haben die in der Corona-Pandemie gemacht, haben die Dosis nochmal ein bisschen runtergedreht und haben gesehen, das wirkt eigentlich genauso gut. Und dann kann ich eine Ganzhautbestrahlung eben auch mehrmals bei einem Patienten machen. Und das, also die Bestrahlung hat einen sehr hohen Stellenwert. Und was ich gerne mache, ich habe eine Patientin, die ich jetzt schon seit über 20 Jahren betreue, die habe ich aus Mannheim praktisch mitgenommen nach Karlsruhe. Die hat eine MF und witzigerweise wurde sie initial nämlich bei euch in Kiel behandelt. Und weil sie da, glaube ich, studiert hat. Und die hat immer mal wieder so einzelne resistente Herde. Und da arbeiten wir jetzt immer, das findet sie auch ganz klasse, mit 2x4 Gray. Und dann hat sie da wieder Ruhe und ist gut kontrolliert und hat einen geringen Aufwand für die Behandlung. Also die Strahlentherapie ist eine ganz wichtige Säule in der Behandlung.
Ist die Strahlentherapie, kleine Zusatzfrage, in den Leitlinien verankert?
Ja, die ist drin. Also Ganzhautbestrahlung, niedrig dosiert, ist drin. Und da ist natürlich die Problematik, dass es für die Ganzhautbestrahlung nur wenige Zentren gibt, weil das sehr aufwendig ist von der Apparatur. Und man denkt manchmal so, gerade so bei älteren Patienten, die auch so einen Juckreiz haben, da kann man wirklich Ruhe reinbringen, aber die müssen schon auch eine Weile stehen können. Und also wir haben das bei uns in Karlsruhe leider nicht, aber wir haben da eine gute Zusammenarbeit mit Heidelberg und da haben wir direkte ärztliche Kontakte. Und wenn wir einen Patienten haben, dann rufen wir die Oberärzte in Heidelberg an und dann kriegen die einen Termin für die Ganzhaut.
Ja, das wäre die nächste Zusatzfrage von mir gewesen. Das bedeutet ja eine enge Kooperation mit den Strahlentherapeuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ja einen Patienten mit einem kutanen T-Zell-Lymphom, für den ist eine Strahlenbehandlung sehr gut geeignet. Wissen dann die Radiologen, die Strahlentherapeuten genau, was sie tun sollen? Oder brauchen sie unsere Hilfe oder müssen sie an so einem Tumorboard teilnehmen?
Also das hängt natürlich so ein bisschen davon ab. Also ich sage mal, meinen Strahlentherapeuten habe ich das natürlich beigebracht in Karlsruhe, als ich dort kam. Die waren auch ganz dankbar. Ich habe denen die Paper geschickt, die zu 2x4 Gray. Die fanden das super und haben gesagt, das machen wir so, probieren wir aus. Und dann haben sie die Erfolge gesehen und also das ist sicherlich im Einzelfall zu besprechen. In den Zentren, wo Hautlymphompatienten behandelt werden, kennen die Radiotherapeuten sich damit aus. Die nehmen ja auch an den Tumorboards teil und also wenn man da Stellen wissen möchte, die sich da auskennen, dann kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Das kann man dann auch gerne Kontakt herstellen.
Super. Sehr gut, oder den Patienten gleich im Tumorboard in Karlsruhe vorstellen.
Auch das gerne.
Sehr gut. Ja, die frühe MF beschäftigt unsere Teilnehmer am meisten tatsächlich. Und es kommt die Nachfrage von Frau Reichert, finde ich auch sehr gut. Bei Erstdiagnose frühe MF oder Parapsoriasis, muss man denn überhaupt mehr Diagnostik betreiben, wenn man die Biopsie hat und iatopisch behandelt? Also muss man kleines Tumorstaging machen, Durchflusszytometrie oder ist das eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht wirklich notwendig?
Also die Leitlinie empfiehlt es. Also wenn Sie leitliniengerecht arbeiten wollen, das haben wir so in unserer Leitlinie festgeschrieben, um wie gesagt doch einen kleinen Überblick über die Erkrankung zu haben. Und die Durchflusszytometrie, das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Das haben wir ja früher nur bei der Erythrodermie gemacht und wir machen das jetzt seit einigen Jahren wirklich konsequent bei jeder Neudiagnose der MF. Und wir haben wirklich einen Teil der Patienten, die dann ein B1-Stadium haben. Also das heißt, man findet doch eine relevante Anzahl an Zellen im Blut. Wir wissen zwar jetzt noch nicht so ganz genau, ob das was Negatives für die Prognose bedeutet, aber das veranlasst mich zumindest zu sagen, diese Patienten sehe ich ein bisschen engmaschiger als jemand, der da komplett unauffällig ist.
Ja, sehr gut. Also es hat dann eher Gründe für die Nachsorger. Die Therapie bleibt erstmal dieselbe.
Genau. Die Therapie wird sich nicht ändern. Und ich meine, wenn ich natürlich in der Lymphknotensonographie, das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Das sollte man auf jeden Fall machen. Also insbesondere, wenn man Lymphknoten palpiert. Wenn der Lymphknoten im Durchmesser in der Sonographie über 1,5 cm ist, das ist so die Grenze, dann sollte man diesen Lymphknoten exzidieren oder biopsieren, um eine Histologie zu haben, weil das hatte ich ja gezeigt in dem Paper, das ist der wichtigste prognostische Marker. Wenn wir einen Lymphknotenbefall denn tatsächlich haben durch das Hautlymphom, dann braucht er auf jeden Fall eine Systemtherapie und hat eine schlechtere Prognose.
Feinnadelbiopsie reicht aus?
Das geht auch, ja, je nachdem, wie die Zentren sich damit auskennen. Also wir nehmen gerne den ganzen Lymphknoten raus, damit der Pathologe einfach eine Chance hat, auch wirklich die Lymphknotenarchitektur zu beurteilen. Wir haben da zum Glück sehr fitte Pathologen, die in Würzburg ausgebildet sind und da lange das Referenzzentrum gemacht haben. Und von daher, die sagen mir auch, die haben gerne den ganzen Lymphknoten. Und das ist, ich sage mal, für uns Dermatologen ja jetzt auch nicht so schwierig, einen vergrößerten hautnahen Lymphknoten operativ zu entfernen.
Super.
Sehr gut. Und dann Frau Röse-Geschlecht ist auch wieder dabei, Teilnehmerin der ersten Stunde, fragt auch nochmal zur Parapsoriasis oder frühen MF, die mit Badepulver behandelt werden, oder bestätigt die Beobachtung, dass die Time to Next Treatment deutlich länger ist. Sie fragt nochmal explizit nach, gibt es dazu richtig Studien oder ist das retrospektiv erhobenes Wissen oder wie habt ihr das?
Also es gibt retrospektive Studien. Also es gibt mehrere größere Kollektive, die eben ihr Klinikregister ausgewertet haben bezüglich der verschiedenen Phototherapien. Es gibt, glaube ich, auch sogar eine Meta-Analyse zu diesen Studien. Und das hat, glaube ich, auch Thomas Schwarz vor einigen Jahren in seinem Vortrag zur Phototherapie auch mal vorgestellt, dieses MF-Paper. Und da gibt es inzwischen, wie gesagt, eine ganze Reihe von, aber es ist alles retrospektiv. Aber die PUVA ist, wie gesagt, führt zu deutlich längeren Remissionen und das ist also auch bei der MF unsere Therapie der ersten Wahl, unsere Phototherapie der ersten Wahl.
Aber du hattest auch gesagt, ihr macht keine Badepuva gern, sondern lieber dann orale Puva, oder?
Ja, wir machen auch Badepuva bei Patienten, aber ich habe das nochmal hervorgehoben und man muss ja auch immer wieder hinterfragen, was macht man selber, und das die Leitliniengruppe, unser EORTC-Lymphomgruppe, die haben gesagt, also eher keine Badepuva wegen Aussparung Kopf und höhere Rezidive.
Ja, super. Vielen Dank. Im Moment sind keine weiteren Fragen im Chat. Ich hatte die Acetrotin-Frage auch auf meinem Zettel stehen zur Dosis. Da sind wir uns einig. Vielleicht haben Sie zu Hause gemerkt, es ist jetzt schon 9 Minuten nach 9. Und wir hatten diesmal keinen Cut um 21 Uhr gemacht, weil wir gesagt haben, es kommen immer so viele spannende Fragen noch nach der Hauptzeit, dass wir jetzt einfach durchmachen, bis die letzte Frage beantwortet ist und jeder daran teilnehmen kann und wir da keine Unterbrechung haben. Also eine kleine Neuerung bei Derma at Home heute bei dem spannenden Thema kutane Lymphome. Gut, Uli, hast du noch Fragen, die noch nicht beantwortet
sind? Nein, euer Ehren, keine Fragen mehr heute.
Sehr gut. Dann ganz herzlichen Dank nach Karlsruhe für den tollen Vortrag und die Diskussionsrunde. Du hast alle Fragen heute beantworten können, die aufgeploppt sind bei diesem Vortrag. Und insofern verabschieden wir dich nach Karlsruhe und machen die Ankündigung für den nächsten Monat schon. Jetzt darf ich mich fast selber ankündigen oder darf mich selber ankündigen, denn im nächsten Monat geht es um die Psoriasis-Neuerung 2025 und ich werde das Thema einmal aufarbeiten und wir treffen uns am 3. September wieder um 7:45 nach der Tagesschau zur Psoriasis 2025. Gut, und in diesem Sinne, Uli, würde ich sagen, können wir wieder zum Segelwettbewerb
starten. Oh ja, unbedingt.
Und allen anderen wünschen wir noch einen schönen Sommer. und sehen uns nächsten Monat wieder und verabschieden uns wie immer aus Kiel mit den Worten
und tschüss.
Und tschüss.